Meine Tante Poldi. Bürgerlich Isolde Oberreiter, gebürtig aus Augsburg, langjährig ansässig in München, inzwischen wohnhaft in der Via Baronessa 29, Torre Acerafi, Frazione di Riposto, Sizilien. Verheiratet, verwitwet, geschieden, verlobt. Eine barocke Erscheinung, in jeder Hinsicht. Immer für einen Eklat, einen dramatischen Auftritt und eine knallharte Mordermittlung gut. Markige Flüche, große Gefühle, Vollräusche, goldene Riemchensandalen und Perücke inklusive. Außer meinem verstorbenen Onkel Pepe und Vito Montana hatte noch nie jemand die Poldi ohne dieses schwarze Trumpf von Perücke gesehen, und niemand wusste, was sich darunter verbarg. In einer meiner ältesten Erinnerungen sehe ich sie mit meinem Onkel Pepe im Garten meiner Eltern in Neufahrn. Die Poldi trägt ihre zur Bienenkopffrisur hochtupierte Perücke und einen Jumpsuit mit Tigermuster. In meiner Erinnerung ist sie ein bisschen schlanker als heute, aber dennoch eine stattliche, bajuwarische Erscheinung mit Kurven und Kanten und vor allem einer Stimme wie das Donnern eines Alpengewitters. Mein Onkel Pepe trägt einen selbstgeschneiderten, lässigen, weißen Leinenanzug mit sehr weit offenem Hemd und raucht eine Rothändle nach der anderen. Er raucht praktisch, wie er atmet. Die Poldi und der Pepe streiten sich wie die Kesselflicker, schreien sich auf bayerisch an, werfen sich die übelsten Schimpfworte an den Kopf, die ich mir alle für den nächsten Schultag zu merken versuche. Es geht um Freiheit und um einen Manfred, und dabei zischen sie die Biere nur so weg. Ich erinnere mich, dass ich mich ein bisschen fürchte, aber dann sehe ich, dass meine Eltern ganz entspannt und lächelnd daneben sitzen. Und im nächsten Augenblick, wie die Poldi und mein Onkel Pepe sich schon wieder umarmen und leidenschaftlich küssen und sich kurz darauf dann hastig verabschieden. Das ist alles lange her. Als mein Onkel Pepe vor einigen Jahren starb, verlor die Poldi so ein bisschen die Bodenhaftung. Sie hat schon immer viel getrunken. Aber damals, stelle ich mir vor, muss ihr Plan gereift sein, sich so richtig die Birne, die Trauer und die Schwermut con tutto wegzusaufen. Damals verloren wir sie dann auch aus den Augen. Die Poldi wanderte nach Tansania aus, zog wieder zurück nach München, erbte und verkaufte ihr Elternhaus. Und dann, vor etwas über einem Jahr, kaufte sie das kleine Haus in Torre Acerafi und zog an ihrem 60. Geburtstag von München nach Sizilien, um sich gepflegt und mit Meerblick totzusaufen. Soweit der Plan. Trotz diverser Abstürze lag dieser Plan inzwischen jedoch zum Glück on the rocks. Und das war vor allem Vito Montana, meinen Tanten und Sizilien zu verdanken. Statt sich totzusaufen, hatte die Poldi nämlich so ganz nebenbei ein paar Mordfälle aufgeklärt, diverse Kerle flachgelegt, zwei Autos zu Schrott gefahren, eine Ehe gestiftet, Freunde gefunden und auch die Liebe. Ganz gegen ihren ursprünglichen Plan war sie dem Tod etliche Male von der Schippe gesprungen. Hatte sich sogar ein wenig mit ihm angefreundet, könnte man sagen. Irgendwie hing sie ja doch am Leben. Denn auch wenn sie es oft und ziemlich schlimm mit der Schwermut hat, kenne ich keinen Menschen mit mehr überschäumender, bajuwarischer Lebensfreude als meine Tante Poldi. Vor einem Jahr hatte ich sie in ihrem alten Alpha von München bis nach Sizilien gefahren. Und da ich mit meinem Familienroman nicht wirklich vorankam und aus Sicht meiner Tanten Teresa, Katharina und Luisa ohnehin praktisch arbeitslos war, hatten sie mich regelmäßig aus Deutschland einfliegen lassen, um auf die Poldi aufzupassen. Was dazu führte, dass ich irgendwann bunte Hemden und schwarze Anzüge trug, mit dem Rauchen anfing, mich tätowieren und mir zweimal so richtig volle Kanne das Herz brechen ließ. So viel zum Thema Aufpassen. Dennoch waren wir im Lauf des vergangenen Jahres so ein bisschen zusammengewachsen, möchte ich sagen. Wir hatten eine Schießerei und zwei Anschläge von Maria überlebt. Wir waren jetzt ein Team. Sie hatte mich zu ihrem Trauzeugen bestimmt. Was sagt man dazu? Wer etwas von ihr wollte, musste erst an mir vorbei. Bitte Wartenummer ziehen. Ich war ihr Chronist, Manager, Hausmeister, Fahrer, linke Gehirnhälfte, Kummerkasten und Klotz am Bein. Kurz gesagt, voll auf Augenhöhe. Selbstredend war ich daher auch Dreh- und Angelpunkt der Hochzeitsvorbereitungen. Eine sizilianische Hochzeit ist nichts für Anfänger. Da wird alles bis ins kleinste Detail durchgeplant. Ich mag mich in der Vergangenheit möglicherweise hier und da abfällig über italienische Hochzeiten geäußert haben. Aber wenn man selbst zum Rädchen eines perfekt abgestimmten familiären Getriebes wird, dann sieht man die Dinge anders. Eine sizilianische Hochzeit ist, was Konzeption, Zusammenspiel der verschiedenen Kräfte und Gewerke, Vorbereitung, Durchführung und Harmonie des Ergebnisses betrifft, nichts weniger als ein Renaissance-Kunstwerk. Ich glaube, der griechische Ausdruck Kosmos für die innere Ordnung und Schönheit der Welt wurde anlässlich einer Hochzeit auf sizilianischem Boden erfunden. Weil niemand in meiner Familie das besser verinnerlicht als ich und ich außerdem mit deutschen Grundtugenden ausgestattet war, hatte mir die Poldi die allerwichtigste Aufgabe von allen übertragen: die Tischordnung. Das klingt jetzt vielleicht so mittelschwierig, aber bei 200 geladenen Gästen aus Politik, Showbiz, Polizei, Einzelhandel, Landwirtschaft, Kirche, Nachbarschaft, Halbwelt und Familie galt es ebenso, ein kosmisches Kunstwerk der gesellschaftlichen Ordnung und Harmonie zu schaffen. Immerhin war genug Platz vorhanden, da die Hochzeit in Valeries Garten auf Femina Morta stattfinden würde. Praktischerweise war ich inzwischen bei der Poldi ausgezogen und bewohnte die ehemalige Kapelle von Femina Morta. Praktisch vor allem, weil ich mich dadurch jeden Tag mit Valerie streiten und dann wieder versöhnen konnte und weil ich direkt vor Ort war, was für meine detaillierte Planung nur von Vorteil sein konnte. Die Hochzeitsgäste würden zwischen Palmen, Avocado- und Mangobäumen an wie mit leichter Hand verstreuten Zehnertischen sitzen. Aber natürlich folgte alles einer geheimen Ordnung, nämlich meiner. Wo waren die Sichtachsen? Von jedem Tisch aus mussten die Poldi und Montana gut zu sehen sein. Die Verteilung der Tische sollte dem goldenen Schnitt folgen. Gleichzeitig aber sollte eine intime, zwanglose Atmosphäre geschaffen werden, wie bei einer Landpartie. Meine Tischordnung sollte eine Parabel auf die deutsch-italienische Verständigung werden. Ein Spiegelbild des europäischen Gedankens. Ganz großes Storytelling. Das ganz große Bild. Meine Tischordnung sollte Geschichte schreiben.